Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars und Christoph.
Heute ist der 5. August 2021 und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Macher und Denker.
Ich bin der Christoph.
Danke. Der CLM-Karriere-Podcast. Ich bin der Lars. Jetzt darfst du es nochmal sagen.
Ich bin der Christoph.
Super. Wir starten sofort mit unserer ersten Kategorie.
Was gibt's Neues?
Christoph, was gibt's denn Neues? Gibt's irgendwas, was du mir erzählen möchtest?
Nee, eigentlich gar nicht. Doch, es sind Olympische Spiele, habe ich gesehen. Aber ich kriege das hier irgendwie nicht mit. Ich habe ja keinen Fernseher und keinen Streamingdienst. Das ist ganz spannend. Bei uns in der Firma einen ganz großen Bildschirm. Da kriege ich immer die aktuellen Ergebnisse mit. Ja, sonst, alles gut, glaube ich. Irgendwas gibt es mit Corona Neues, glaube ich. Aber und Arbeitgeber, habe ich gehört.
Ja, richtig. Aber erstmal zum einen, also, was ich ja finde, was auch so ein bisschen auf die Stimmung schlägt, ist das Wetter, ne? Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das in anderen Teilen Deutschlands auch so ist, aber es gibt ja keinen Tag, wo es nicht mal regnet oder so.
Super, super Sparpreis bei der Bahn und das haben wir super Sparsommer haben wir auch. Es ist sehr nass, ja. Und es ist sehr kühl vor allen Dingen, ja. Finde ich persönlich.
Macht irgendwie nicht so Spaß, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen was.
Im September oder August, September vielleicht haben wir
genau. Genau, was gibt's Neues? Haben wir ja auch die letzten Male immer so ein bisschen beleuchtet, Corona in der Arbeitswelt. Und wir hatten das Thema schon mal, dass ich gesagt habe, warten wir mal ab, was so für Gerichtsurteile kommen. Und es sind die ersten Gerichtsurteile da, auch in zweiter Instanz, nämlich vom Landesarbeitsgericht Köln, dass die Kündigung bei Nicht-Tragen einer Maske oder bei Nicht-Testen-Lassen rechtens ist. Weil die einfach sagen, Allgemeinschutz geht vor Privatschutz. Das vielleicht einfach mal so als Background. Was nicht in Deutschland schon erlaubt ist, ist praktisch dass Firmen die Mitarbeiter verpflichten, sich impfen zu lassen. Das wiederum gibt es mittlerweile in Amerika. Also Facebook macht es, Google macht es, Microsoft macht es schon. Die sagen nämlich, wenn du nicht geimpft bist, dann darfst du bei uns nicht mehr arbeiten. Christoph, deine Meinung dazu?
Ja, klingt gut. Naja, ich bin da, glaube ich, der völlig falsche Ansprechpartner für solche großen politischen Themen. Es ist so, wir tragen ja Maske bei uns und ich bin doppelt geimpft. Also ich frage natürlich auch, sind Sie schon doppelt geimpft? Und wenn er das ja sagt, nun gut, ich habe aber auch einen Abstand von fast 2 Metern zu meinen Kunden gerade, dann entlege ich mir dieser Maske und der Kunde auch. Das hat einen einfachen Grund, ich verstehe Sie nicht. Also wenn Sie eine FPP2-Maske aufhaben, dann verstehe ich einfach nicht. Bis jetzt hatte ich da noch keine Verweigerer. Und ich habe immer das Fenster schön auf und wir haben auch Klimaanlage. Also wir sorgen für unser Wohl, aber auch für das Wohl der Kunden.
Ja. Wobei ich glaube, dass auch jetzt es von Arbeitgebern kommen wird, dass sie Sachen unattraktiv machen für Menschen, die halt eben nicht geimpft sind. Das wird kommen. Also ich glaube, dass Gaststätten anfangen zu sagen, du kommst ja nur noch rein, wenn du geimpft bist.
Ja, wir haben ja die große Diskussion gerade eher, ob die Minderheit, die Mehrheit irgendwie, gerade in diesem Zusammenhang, Ungeimpfte gegen Geimpfte, man muss ja immer so aufpassen, dass das nicht aus dem Lot gerät. Das muss man sich mal die Entwicklung anschauen. Leider können wir auch nicht, wir haben keine Glaskugel und so nach dem Motto, schauen wir, was morgen ist. Also auf sich zukommen lassen eher.
Ja, aber wie gesagt, das nochmal zur Information. Es gibt ganz aktuelle Urteile, beide tatsächlich auch aus Köln vom Landesarbeitsgericht, die die Kündigung als rechtens haben ansehen lassen, wenn ich eine...
Die Kölner mal fleißig.
Ja, normalerweise sind es ja die Düsseldorfer am Landesarbeitsgericht, die so lustige und interessante Urteile und wegweisende Urteile machen. Aber jetzt waren es die Kölner und das ist auch super.
Ja, wir so, freuen uns. Wir
und
freuen
von
uns.
Daher alles gut. Das war's mit der ersten Kategorie.
Was machen wir heute?
Ja, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. So, und das präsentiert uns tatsächlich der Christoph heute, denn unser Hauptthema heißt...
Mut zur Veränderung, raus aus der Komfortzone.
Genau, das ist ein Hauptthema, mit dem wir natürlich beruflich sehr oft konfrontiert werden. Zum Zweiten ist hier tatsächlich so gewesen, dass einige auf uns zugekommen sind und gesagt haben, könnt ihr darüber nicht mal einen Podcast machen? Und das machen wir gerne heute. Christoph, worum geht's?
Ja, worum geht es? Komfortzone. Wir haben drei Wörter in diesem schönen Titel. Mut, Veränderung und Komfortzone. Also erstmal, was ist mutig zu sein? Also ich kann mich daran erinnern, als Kind vom 10-Meter-Brett zu springen. Das war mutig von mir. Oder auch Klingeljagd. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt.
Bei uns hieß das Klingelmännchen.
Oder Klingelmännchen, ja, dann ging so durch die Hausflur und hat darüber rausgeschaut. Aber es hatte einen ganz anderen Hintergrund. Das waren Mutproben. Mhm. Also man wollte in der Gruppe, in der man so unterwegs war, einfach zeigen, hier, ich kann das. So, also das zu dem Mut. Mutig hat ja was mit Zugehörigkeit zu tun. Also dass man in der Gruppe wahrgenommen wird. Hier, guck, ich bin mutig, ich schelle, ich springe vom 10 Meter. Und ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun, dass das auch in einem kollektiven Kontext, wo wir seinerzeit unterwegs waren, gefordert wurde, mutig zu sein. Wie das heute mit der jüngeren Generation auch so ist, kann ich nicht so gut beurteilen. Also zumindest bei mir klingelt keiner mehr. Ich glaube auch, die machen so Klingelmännchen oder Klingeljagd gibt es nicht mehr. Ich habe auch selten Kinder mehr erlebt, die im Bach irgendwo reinspringen und Spaß haben. Also das ist so ein Nebenschauplatz. Also das ist vielleicht mutig zu sein. Mut heißt immer handeln, etwas tun. Ich kann Mut zerdenken, aber das bringt ja nichts. Also wir haben ja viele Kunden, wo wir gleich nochmal drauf kommen, die sagen, ja, ich bin nicht mutig genug. Ich sage, ja, ist auch eine Entscheidung, ne? Nicht mutig zu sein.
Nee, es ist alles auf Autopilot, es läuft genau. so sein Gang und ich breche auch nicht aus, ne?
Ja. Zweite große Wort ist Veränderung. Veränderung hat wieder was mit Bewegung zu tun. Ich brauche eine Ausgangssituation. Und ich möchte eine andere Situation herstellen durch Handeln. Das ist die Veränderung, wo auch immer die hingehen. Die einen sagen Veränderung, ja, keine Ahnung, ich will mich woanders hinbewerben, dann gibt es die Veränderung, ich will abnehmen, ich will mehr Sport machen. Das ist sehr, sehr vielfältig.
Das heißt, für alle Stammhörer, und da haben wir ja tollerweise jetzt schon eine Menge, es baut tatsächlich auch jetzt thematisch auf den letzten beiden Podcasts so richtig auf, eigentlich auf allen, aber auf den letzten beiden, ne? Scheitern hatten wir und Konjunktivismus.
Konjunktivismus, ja genau. Nicht Kommunismus, Konjunktivismus.
Und da baut es natürlich auf, ne? weil Veränderung bedeutet, zum Beispiel nach einem Scheitern hinzugehen und etwas verändern zu wollen und nicht, ich würde gerne etwas verändern.
Ja, ne? ganz entscheidend ist die Veränderung. Wenn man psychologisch sieht, muss immer bei einem selber erst stattfinden und nicht bei anderen Personen. Ne? Und das ist, also man kann ja auch sagen, ich will mich verändern, ich will mutiger werden oder ich will aufrichtiger zu mir werden oder ich will ehrlicher werden. Also wie oft betrügen wir uns selber, indem wir etwas sagen, was einfach nicht stimmt. Und das hat auch mit Mut zu tun. Also Mut, seine eigene Persönlichkeit anzunehmen, wie sie ist, das ist für viele sehr, sehr schwer. Die bewegen sich in so einem hedonistischen Tretmühlensystem, immer höher, immer schneller, immer weiter und dann geht der Vergleich los. Der Vergleich ist nie mutig. Ein Vergleich ist nicht mutig. Also das zur Veränderung. Und dann kommen wir zu der zentralen, was ist eine Komfortzone? Das ist natürlich so etwas, wo sich die Wissenschaft auch schon sehr stark mit auseinandergesetzt hat. Und es gibt so ein Standardmodell in der Komfortzone. Also das heißt, beschreibt eigentlich einen individuellen Bereich oder eine gesellschaftlichen Ebene, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit begrenzt ist.
Risikoarmut, genau, ja, richtig.
Das,
ne?
ist so, also das ist so.
Gemütlichkeit.
Ja, Gemütlichkeit. Also auf dem Sofa zu setzen. Und ja. Das ist die Risiko. Nochmal, Veränderung beginnt vor allen Dingen in der Komfortzone, nie außerhalb. Ich kann mich gut verändern, wenn ich begriffen habe, oh, jetzt muss was passieren. Und zwar, das muss einer immer selber machen. Also ich werde so oft gefragt, ja, ne, ich habe letztens eine Kundin gefragt, ja, was muss ich denn tun? So handeln. Mehr müssen sie nicht tun. Und der Übersprung vom Denken zum Handeln, wir sind ja Macher und Denker, ist halt der Punkt auch, dass der Denker macht in dem Zusammenhang. Aber da haben wir zwei große Subsysteme laufen. Und zwar auf der einen Seite haben wir immer Angst zu versagen oder wir haben immer Angst, etwas zu verlieren. Das sind die beiden großen Angstsysteme, die im Hintergrund immer mitschwingen.
Ja, ich habe sogar bei dem, wo ich mich da so ein bisschen auch eingelesen habe in das Thema, haben wir noch die Angst vor der Anstrengung.
Das ist richtig. Also ja,
weil man muss ja was tun, um aus der Komfortzone rauszukommen.
Ja, schönes Beispiel. Ich bringe das in meinen Kursen oder wenn ich ein Seminar mache, immer zur Abgrenzung. Ich habe ein Handy, damit lasse ich mich wecken. So, viele haben die Snooze-Taste erkannt. Und die drücken da drauf und drücken da wieder drauf. Und das ist der erste Betrug, den man machen kann. Das ist eine Gewohnheit. Ich muss die Gewohnheit durchbrechen können. Das Unterbewusstsein, die Psyche sagt erst einmal, du nimmst es nicht ernst. Darum lass es doch bitte einfach. Und schon sind wir beim Mutigen weg. Mhm. Der Trick ist, vorm Wecker aufzuwachen. Mal sehen, ob das einer schafft.
Ich habe es heute Morgen geschafft, ja.
Ja.
Aber war keine Absicht.
Ja, ne? Also das hat ein bisschen damit zu tun. Also das ist dieser Snooze-Tasten-Effekt. Und ich habe sehr oft den Eindruck, wenn wir darüber reden, ich frage meine Kunden, was ist denn wirklich das Problem, das zu tun? Was ist wirklich das Problem? Und dann kommen wir zu Bequemlichkeit, Prokrastination, aufschieben wollen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute einfach oder die Menschen, die das machen, nicht sanktioniert werden. Es muss letztlich, klingt ganz brutal, irgendeiner muss da stehen und sie bestrafen können. Das tun sie aber nicht. Immer wenn sie sich selber verändern, gehört etwas dazu. Und zwar, man braucht eine gewisse Disziplin, um eine Veränderung einzuleiten. Und das ist manchmal in unserem Umfeld sehr schwer zu kriegen, weil die Verlockungen der großen Welt natürlich immer da sind.
Wobei, da möchte ich da nochmal einen halben Schritt zurück. Ich glaube tatsächlich, und diese Diskussion hatten wir ja auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, heute Mittag, diese Angst vor Veränderung, diese Angst vor was Neuem, diese, ne, wenn wir jetzt mal aus unserer Sicht gehen und wir gehen über, scheitere ich in diesem Job, habe ich vielleicht auch keine Lust mehr auf diesen Job, ist mein, weiß ich nicht, Vorgesetzter, meine Vorgesetzte blöd, ist die Arbeit blöd, ich möchte hier raus, ist es ja eine Veränderung. Mhm. Wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, warum soll ich mich verändern? Es geht ja noch. Also ich glaube, dass wir da auch riesen Problematiken haben, weil wir nicht ehrlich zu uns sind, ne? Weil wenn man ehrlich wäre, müsste man sagen, ich muss hier raus, sonst werde ich krank oder sonst verliere ich komplett die Lust an allem.
Ja. Ne? Welchen Preis zahle ich, dass ich leide? Das ist was man sich mal überlegen kann. Letztlich bedeutet das, wer zu mir sagt, er kann nicht, der will nicht. Das ist immer ein Akt des Wollens. Und zwar, der Wille ist das Entscheidende für die Veränderung. Und wir hatten beim letzten Podcast aus einer Willen eine Gewohnheit zu machen, 62 Tage hat. Und darauf sollte man sich erstmal einstellen können. Ich muss erstmal in mich hören, was ich wirklich will. Und das ist der Punkt. Und es gibt kein Müssen. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn man über Arbeitsstellen redet oder wenn man Konflikte im Job hat. Man muss nicht. Es ist eine freie Entscheidung in dem Zusammenhang, dass man sich so einer Herausforderung stellt. Und sagt, wenn ich mich verändern will, geht die Veränderung nur über mich, über meine Persönlichkeit. Und das muss man erstmal so.
Genau, ne, das ist, weil ich glaube, dass viele, und das ist dann wirklich eine Drucksituation von außen, die Problematik haben, dass sie sagen, ja, ich bin ja, wenn ich jetzt einen Job wechsle, einen guten Job, dann, weiß ich nicht, enterbt mich meine Mutter oder das oder jenes. Das heißt, ich bin dann arbeitslos, ich habe so ein Dogma, bin so negativ behaftet. Also da sind ja auch Drucksituationen, die dann von außen kommen, weil ja nun mal auch arbeitslos sein fälschlicherweise oder auf der Arbeitssuche zu sein fälschlicherweise irgendwo was stigmatisiert wird als Loser, sagen wir mal.
Ja, das ist ganz spannend, dass es immer die Leute formulieren, die einen Job haben. Ja. Und dass sie das immer so sagen, es hat wieder mit Wertigkeit auch zu tun. Und noch ein anderer Gedanke dazu. Es ist natürlich, wenn die Oma halt, wenn die ein großes Erbe hinterlässt, Glück entsteht nie über Geld. Glück entsteht immer über die innere Einstellung zum Leben letztlich. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir verlernt haben, mit uns gut zurechtzukommen und mit uns einfach etwas anfangen zu können. Und das ist ein Punkt auch. Wir hören, ich finde so einen schönen Begriff, den höre ich sehr, sehr oft, das Wort Commitment. Also Commitment ist, wir müssen die Leute committen. Da sage ich immer, womit denn?
Also Commitment. Was bedeutet das denn?
Commitment heißt Verpflichtung.
Ah, okay.
Ja, das sagt man, eine Verpflichtung. Also man sagt ja auch, eine Selbstverpflichtung bedeutet, an sich seine eigenen Regeln zu halten. Mhm. Und dazu brauche ich Disziplin. Und das Wort benutzen so viele nicht mehr gerne, weil es abgedroschen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Veränderungen gehen ein, was ich erstmal für mich persönlich wissen will, was ich will, bevor ich die anderen frage. Das muss von innen kommen. Mhm. Es gibt da zwei große Strömungen, die wir haben. Die einen wollen mehr, die anderen wollen weniger. Wir hatten schon mal das Thema Minimalismus. Ob es jetzt digital ist, im Denken gibt es das auch. Und mittlerweile gibt es das tatsächlich auch in Wohnungen. Ein Kumpel sagt von mir, kleine Wohnung, wenig Putzmittel. Der sieht das unter ökonomischen Gesichtspunkten. Ne? Kann jeder diskutieren, wie er will. Aber diese beiden großen Strömungen haben wir gerade. Mhm. Und das hat mit Veränderung zu tun.
Mhm. Ja, und den, wie gesagt, also gehen wir nochmal aus Machersicht auf diese Situation, auf die berufliche Situation, in der ich mich verändern will. Und da vielleicht wirklich auch Angst vorm Versagen habe oder ja, nehmen wir das mal, dann ist es, dann holt euch Folgendes ins Gedächtnis. Ihr bekommt von der Gemeinschaft eine gewisse Zeit, euch eine neue Herausforderung zu suchen, aus der Komfortzone rauszugehen und einen neuen Job anzunehmen. Ja? Dafür haben wir die Sozialsysteme. Und dafür sind sie tatsächlich auch gedacht. Ja, früher war es vielleicht mal für jemanden, der seinen Job durch den bösen Arbeitgeber verliert. Aber es hat sich alles weiterentwickelt. Und es geht darum, dass wenn ich für mich merke, ich muss ausbrechen aus dieser Komfortzone, dass ich dann auch weiß, okay, ich werde ein Jahr oder wie lange auch immer, werde ich finanziell unterstützt. Das heißt, ich muss nicht sofort auf der Straße leben, sondern ich werde unterstützt und habe die Zeit und die Ruhe. Und dafür ist es übrigens auch gedacht, mir eine neue, in Anführungsstrichen, Komfortzone zu suchen, beziehungsweise etwas Neues, eine neue Herausforderung, mich einer neuen Herausforderung zu stellen. Mhm. Und was ich zum Beispiel, und da muss man mal lobend auch rein, die Agentur in Düsseldorf, also die Arbeitsagentur, mit der wir ja auch zusammenarbeiten, die sieht das zum Beispiel auch so. Das muss man mal so sagen. Die sagen hier, du hast die Zeit, such dir Unterstützung, um aus deiner Komfortzone rauszukommen, um neue Herausforderungen anzunehmen. Also da bitte wirklich mal Macher-Tipp. Nicht Kopf in den Sand, nicht Angst vor Versagen, sondern nach oben gerade rausgucken, Nase ein bisschen hoch, Krone richten und dann wirklich überlegen, was will ich, Klammer auf, wirklich, Klammer zu, und was hält mich davon ab? Jetzt bist du wieder dran.
Ja, schön, danke. Jetzt bin ich wieder dran. Also vielleicht um das Ganze zu ergänzen und Sicherheit zu geben. Wir haben ja sehr viel mit schriftlichen Bewerbungen zu tun. Und wenn ich die Texte lese von den Anschreiben, dann sage ich, oh, das ist ja toll. Aber es bewegt mich nicht. Mhm. Und dann schlage ich ja sehr oft vor, sie suchen einen Bankkaufmann, sie haben einen gefunden. Dann sieht man schon die Schweißperlen auf den Gesichtern meiner Kunden. Und da beginnt der Mut. Warum soll ich das nicht tun? Warum? Weil die Leute keine Erfahrung mit solchen Formulierungen haben. Sondern sie sind ja, weil beim letzten Mal schon in die Konjunktivierungsecken gedrängt worden. Mut entsteht, es einfach zu tun und nicht darüber nachzudenken, was anderer denkt. Das ist der größte Problem, was wir da haben.
Ja, ne? aber genau das ist ja genau das, was du auch als Drittes gesagt hattest, diese Angst vor Zurückweisung.
Ja.
Weil ich habe mir ja ein Image, einen Stand, einen Kollegenkreis, eine Position oder was auch immer erarbeitet. Und die verliere ich ja, wenn ich aus meiner Komfortzone rausgehe.
Spannend ist, genau. Da beginnt der Vergleich nämlich. Ja. Ich glaube, da müssten wir nochmal ein extra Ding schalten, Podcast, weil das ist was Entscheidendes. Man sollte aufhören mit diesen ewigen materiellen Vergleich starten. Das funktioniert nicht. Letztlich ist es so, dass wir von innen nach außen arbeiten. Und die Angstzone, die da mit drin hängt, Angst vor Versagen und auf einmal geht das Selbstwertgefühl nach unten, weil mich keiner will. Übrigens, wenn mich keiner will, will ich mich auch nicht. Ne? Also das muss man auch mal so sehen. Alles hat einen reflektiven Gedanken. Alles, was ich nicht will, will der andere auch nicht. Es gibt den alten Spruch, wenn ich mich gut führen kann, kann ich auch andere gut führen. Aber ich kann ja morgens nicht vorm Spiegel stehen und sagt, ach du Scheiße, wer ist das? Schnell ein Handtuch drüber? Oder das kann ich zwar tun, aber das führt zu nichts.
Genau, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich das bei anderen auch nicht anwenden kann.
Es sind zwei Wörter, Selbstwertgefühl und vor allen Dingen Selbstachtung. Das Wort Achtung für sich selber zu entwickeln und nicht immer schauen, was die anderen von mir denken. Und so. Nein, das ist so eine Sache, wo ich sage, warum denken Sie über die anderen nach? Es gibt so einen alten Spruch, der heißt, heute ist mein Spruchtag, merkt ihr schon. Es ist nicht deine Aufgabe, die Probleme von anderen zu lösen, sondern mit unserer Hilfe können sie ihre eigenen Probleme lösen. Also das ist so ein Hebammenfaktor. Und alle haben übrigens das Lösungsszenario drin, alles eingebaut. Man muss so die richtigen Hebel bewegen können.
Richtig. Und zusätzlich kommt auch noch dazu, um euch da auch mal ein bisschen Sicherheit zu geben, wenn ihr schon aus der Sicherheitszone, also aus der Komfortzone rausgeht. Es ist tatsächlich so, dass 93% der Menschen, die arbeitslos werden, innerhalb von einem Jahr wieder eine neue Arbeit haben. So, jetzt kann ich natürlich immer sagen, ich gehöre zu den 7. Nein, ich kann aber auch sagen, ich gehöre zu den 93. Und wir haben ja nun mal jahrelange Erfahrung, viele, viele Jahre. Wir sind ja schon, also ich nicht ganz so, aber der Denker ist ja schon alt und weise. Und es ist tatsächlich so, du kriegst, ja, das hört sich jetzt doof an, du kriegst jeden in Arbeit, aber es funktioniert, dass jeder wieder eine Stelle, einen Job, eine neue Herausforderung findet und neue Gewohnheiten entwickelt und in eine neue Komfortzone kommt. Und es gibt, wir haben ganz, ganz wenige Beispiele, wo wir sagen, das hat nicht geklappt. Und dann hat es meistens auch andere Gründe, übrigens. Also vielleicht nur mal, um euch da diese Sicherheit zu geben. Wenn ihr die Komfortzone beruflich verlassen wollt, macht es, es zahlt sich aus.
Ja, es zahlt sich aus auf deine Geschichte, weil wir ja immer Tipps und Tricks geben sollen. Man muss anfangen, in ganz kleinen Schritten Veränderungen zu machen. Keine Snooze-Taste drücken. Mal versuchen, das klingt zwar los, es funktioniert aber, anstatt mit rechts, mit links die Zähne zu putzen. Das geht kaum. Nochmal, wenn ich etwas verändern will, braucht der Kopf und brauchen meine neuronalen Bahnen neuen Input. Und dann merkt man schon etwas. Und genau das ist das Wichtigste. Viele wollen große Schritte machen. Also so nach dem Motto, ich will sofort den Berg erklimmen. Macht kleine Schritte. Und insbesondere, und was sehr hilfreich ist, mal sich das aufzuschreiben. Also wirklich mal etwas Schriftliches zu machen. Ich frage jeden Kunden, den ich habe, ob er ein Journal führt für sich. Also die einen sagen, nee, sie machen das nicht. Sie machen zwar 1000 To-Do-Listen, aber sie schreiben nicht auf, wie sie sich dabei fühlen, sondern sie schreiben die To-Do-Listen runter. Und entscheidend ist, es gibt so eine alte Technik, man schreibt morgens auf, was man erreichen will und abends, ob man es erreicht hat. Das reicht vollkommen, das müssen keine großen Aufsätze sein. Entscheidend ist, wenn ich schreibe, denke ich. Und nicht in der Maschine, sondern ruhig mit der Hand ein kleines Notizbuch kaufen. Das funktioniert hervorragend. Aber ich muss am Ball bleiben. Es muss am Ball bleiben. Das ist wieder dieses ewige, ich muss weitermachen. Und dann merke ich auch, übrigens, irgendwie merkt man das dann auch, man geht anders mit sich um. Mhm. Ne? Also viele gehen ja mit sich sehr, sehr negativ um. Also die lassen, sind sie Optimist oder Pessimist? Gibt ja dieses halbe Glas voll und halbe Glas leer. Ich sage mal, ich bin froh, dass ich ein Glas habe. Also das sind so Gesichtspunkte, ja. Wo ich sage, lassen wir mal die Diskussion Optimist, Pessimist, sondern lassen wir einfach mal, es marschiert los. Also ob das dann eine Bewertungsebene später ist, Optimist oder Pessimist, da ist mal furchtbar egal.
Mhm. Ja, und so sind ja auch diese ist ja das Schema der Komfortzone, dass man sagt, ich breche aus, dann kommt ja genau diese Angst, über die wir gesprochen haben. Dann merke ich aber, wenn ich da am Ball bleibe, ich mache neue Erfahrungen. Ja, ich bekomme neue Skills, solche Geschichten. Und daraus erhalte ich wieder neues Selbstvertrauen. Und dieses nennt man übrigens Lernzone. Aber dieses geht dann weiter, dass ich die neuen Ziele erreiche, dass ich Sinn finde, Selbstsicherheit, Zufriedenheit und. Mhm. Und bin dann natürlich, wenn wir es jetzt mal auf den Job beziehen, in einem neuen Job angekommen und auf einmal sind Menschen nett zu mir oder es ist eine Anerkennung da, die vielleicht vorher nicht da war. Und das nur, weil ich irgendwann, als der Leidensdruck für mich persönlich zu groß gewesen ist, hingegangen bin und gesagt habe, so und jetzt verlasse ich diese Komfortzone.
Ja, du hast eben gesagt, ich breche aus. Mhm. Dann sage ich, wo brechen wir denn ein? Also natürlich hat man auch ein Scheitern. Ich breche mal ein, das gehört mit dazu, hatten wir schon im vorletzten Podcast. Entscheidend ist, wie komme ich da wieder raus? Und da beginnt es wieder von vorne. Machen, tun, sich nicht entkräften lassen, nicht vor allen Dingen eins nach Möglichkeit auf sich selber hören Und auf uns natürlich. Aber auf ne, und das Umfeld mal ein bisschen kleiner schrauben und nicht immer 15 Leute fragen. Und was würdest du denn tun? Ja, aber das ist
egal. Es hilft ja nicht. Es hilft ja gar nicht weiter. Das ist das Problem. Und da sind persönliche Animositäten drin.
Ja.
Ne? Ja. Weil, ist ja klar, wenn ich, weiß ich nicht, meine Mutter frage, die macht sich ja, also hat sie noch nie gezeigt, aber macht sich ja vielleicht Sorgen.
Profisorger.
Profisorger. Und baut das diese Sorgen ja damit ein.
Ich mache mir Sorgen ist übrigens ein Narrativ in die Zukunft. Ne? Also ich mache mir Sorgen, ich sage, ja, wann denn? Jetzt oder? Das sind alles solche Sachen, wo man ganz klar gucken kann, ja, ja, das ist alles gut. Nochmal, und ich wiederhole das nochmal, Verantwortung heißt immer für sich selber erstmal und dann für die anderen. Das ist wie im Flugzeug, wenn es abstürzt. Erst sich selber das Ding aufsetzen und dann die anderen. Wenn man das einmal so begriffen hat, es geht immer um die eigene Komfortzone, nie um andere, dass ich die verlassen sollte oder ausbrechen sollte oder meinen Fuß raussetzen sollte. Das ist, glaube ich, wichtig. Hm. Wichtig, wichtig, wichtig.
Wichtig, wichtig, wichtig. Wie schließen wir das Thema für heute ab?
Gar nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Das können wir, glaube ich, gar nicht abschließen. Naja, das kann man jetzt endlos weiter. Man kann es psychologisieren, man kann es anthropologisch sehen, aber man kann da so viel machen in dem Zusammenhang. Also das ist, ich glaube, das wird miteinander verwoben, weil wir immer letztlich, oder nicht immer, kann man nicht sagen, aber Veränderung ist Tagesgeschäft. Die Welt ist im Wandel, wir müssen uns auch wandeln, obwohl unsere Hardware sehr, sehr alt ist, die wir da oben im Kopf haben. Und die ist wandlungsfähig. Mhm. Und ich glaube, letztlich das Wichtigste, finde ich persönlich, man muss mutig mit sich selber umgehen können.
Genau, richtig. Warum? Weil die Magie beginnt außerhalb der Komfortzone.
Ja, Zauber und Magie.
Und deshalb, ja, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, dann verlasst vielleicht einfach mal diese Komfortzone, geht hin und durchlebt ein bisschen Angst und werdet daraus aber deutlich stärker in einer neuen Komfortzone, also die dann auch irgendwann natürlich eine Komfortzone wird. Es ist immer ein Wandel, aber traut euch, geht da raus, verändert etwas für euch und ihr werdet die Früchte ernten.
Genau, abschließender Satz, Mut ist besser als Verzweifeln.
So, kommen wir zu unserer dritten Kategorie.
Habt ihr noch Fragen?
So, Christoph, ich habe 2, 3 Fragen bekommen.
Okay.
Also da übrigens, ich kann es wieder nur in jeder Sendung, sagt man da, Podcast ist auch eine Sendung?
Keine Ahnung,
okay. In jeder Podcast-Folge wieder nur sagen, vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, die eingesendet werden. Übrigens habt ihr jetzt auch eine neue Möglichkeit, nämlich über WhatsApp uns Fragen zu stellen. Wie auch immer das funktioniert. Also ich weiß, wie WhatsApp funktioniert, aber wie WhatsApp auf dem Festnetz funktioniert, habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Telefon ist die 0211 für Düsseldorf und dann 95762700. Ich wiederhole, 95762700.
Steht in der Podcast-Beschreibung auch dann drin.
Mit Sicherheit. Ich finde das übrigens total klasse, dass wir diese seit 9 Jahren haben und du sie nicht kennst.
Ja, das ist richtig. Ich bin da ganz schwach drin. Ich bin mutig zur Veränderung, dass ich mir die Zahlen merke.
Okay, wir werden das in 3 Wochen beim nächsten Podcast testen. Am 26. August werden wir es testen.
Jawohl.
2 Fragen möchte ich jetzt einmal hier vorlesen. Die erste Frage ist, die gekommen ist, was macht man, wie reagiert man, wenn sich ein Unternehmen, bei dem man sich beworben hat, nicht meldet? Das kommt ja öfters vor und man hat so ein bisschen, wenn man so die Kundenmeinungen und Kundenstimmungen hört, das Gefühl, das wird auch immer mehr in Zeiten von E-Mail-Bewerbungen, dass man eher eine Mappe hast vielleicht noch zurückgekriegt, aber dass jetzt nicht mehr so viele Antworten kommen. Was macht man, wenn das Unternehmen sich nicht meldet?
Ja, nerven. Also ganz einfach weiterschreiben, bis sie sich melden. Also ich meine, sie haben eine Stellenanzeige geschaltet und ich bewerbe mich da drauf. Ich würde es als respektlos empfinden, wenn die sich nicht melden. Würde ich Theater machen. Das ist übrigens auch mutig. Ich habe sehr viele Kunden, ich sage, wie lange ist das her? Ja, 3 Wochen, was tun sie? Nichts. Mhm. Und zwar richtig hinschreiben. Und nochmal, und so, wie ist denn der Sachstand? Wann kann ich mit einer Antwort rechnen? Und ich glaube, da kommen wir nochmal zum Personal, das ist deren Job.
Ja.
Und die sollen sich nicht hinter Algorithmen verstecken.
Und Also gibt es so eine Hausnummer nach 2 Wochen?
Naja, man kriegt ja, also bei den öffentlichen Diensten ist es ja ab und zu mal anders. Da kann man ein halbes Jahr drauf warten. Also da wird nicht unbedingt über Geschwindigkeit gearbeitet. Wenn ich ein Unternehmen in ökonomischen Zusammenhängen sehe, dann sage ich spätestens nach 2 Wochen sollten die mal kurz oder 3 Wochen spätestens mal anhorchen, wie es denn aussieht. Also das ist aber auch so etwas, das hat mit Hygiene auch zu tun für mich selber, dass man sagt, ja, ich habe aber jetzt auch was getan. Und ich glaube, wichtig ist Beharrlichkeit. Beharrlichkeit, Beharrlichkeit, Beharrlichkeit.
Das ist eigentlich auch eine Unverschämtheit. Und das hat ja auch was mit Respekt zu tun.
Ja, natürlich
hat das. Was das Unternehmen eigentlich, ja. Also ich muss jetzt mal überlegen. Ich, mit Sicherheit ist mir meine Antwort auch durchgegangen. Das kann gut sein, aber eigentlich versuche ich immer, eigentlich ist eine geile Einschränkung, ne? Ja, ich versuche immer.
Versuche auch.
Ja, weil ich gesagt habe, ich kann ja gar nicht sagen, ob es immer geklappt hat, aber man sollte doch schon irgendwie die Höflichkeit haben zu antworten, oder?
Man sollte den Mut auch haben zu sagen, nein, wir nehmen sie nicht.
Ja.
Das ist halt Scheitern, aber letztlich dieses immer Warten auf andere, das macht einen irgendwie, das nervt einen. Also ja. Mich nervt das vor allen Dingen. Nochmal, also wenn mir einer eine E-Mail schreibt, dann kann er mal einen Tag dauern. Warum? Ich bin kein Notarzt. Das ist das Einzige, wo ich verlange, ich muss schnell gehen. Aber bei einem Unternehmen 3 Wochen, ne, das ist ja wie eine Pathologie, da passiert gar nichts mehr. Also dann kann sich das Unternehmen auch gleich begraben. Also nochmal an die Kollegen, die da in der Front sitzen, ne, es ist eure verdammte Pflicht, das zu bearbeiten, sonst sucht euch einen neuen Job, dann verlasst eure berufliche Komfortzone einfach mal und geht woanders hin. So, habe ich das auch mal gesagt.
Okay. Ich merke schon, du magst viele Kollegen.
Nein, ich mag sie schon, aber wie ihre Arbeit mittlerweile stattfindet, das sind Aktenordner, Rumschlepper, die gestalten doch nicht mehr, die verwalten sich doch selber zu Tode. Wenn ich das sehe, was für Verwaltungsaufwand da betrieben wird, besonders in Großkonzernen, das ist doch albern mittlerweile. Oh, ich kriege meinen alten Schwung zurück, merke ich gerade. Das kann doch nicht sein. Also wenn ich als Personaler unterwegs bin, der Entscheider, muss ich Entscheidungen fällen. Und die sind für oder dagegen, aber nicht diese Rumeierei, wir brauchen noch Zeit. Wir brauchen noch Zeit.
Ja gut, wir brauchen noch Zeit ist, weil der andere, den sie lieber haben wollen, noch nicht unterschrieben hat.
Erstens das, vielleicht ist er noch gar nicht verfügbar. Also diese, ja. Ich habe letztens eine Stellenanzeige gelesen, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt. Bei uns wird Wertschätzung groß geschrieben. Wenn ich das da reinschreibe, brauche ich mich gar nicht zu bewerben. Das muss ich nicht besonders erwähnen. Also das ist auch so eine Sache, wo ich dann sage, macht mal eure Hausaufgaben, wenn ihr so etwas schreibt. Das ist auch verantwortlich sein und für sich selber und für das Unternehmen.
Mhm. Apropos verantwortlich sein, ja. Da haben wir noch eine zweite Frage. Und zwar, ich arbeite und mein Kollege erntet die Lorbeeren dafür von meiner Arbeit. Was,
ja.
Was tue ich?
Gut, das hatte
also
ich
mal. Also jetzt außer auf die... den zu schütteln.
Ja, zu schütteln. Ich hatte mal nur so in dieser Situation, habe ich gesagt, du nimm die ruhig, du brauchst es mehr als ich. Also das ist so eine Frage auch der, ne? Also nach dem Motto auf den Lorbeeren. Als erstes mal ist es aber eine Kränkung, wenn ich nicht bedacht werde. Zweitens mal, wenn das zu oft passiert, gehe ich. Punkt. Also das ist nun mal so. Habe ich wieder die Wahlfreiheit? Also wenn Kollegen was auf meinem, wenn ich etwas entwickle und Kollegen machen, nehmen das, ich habe da kein Problem. Ich sage, hier, nimm meinen Text, du brauchst ihn mehr als ich. Pass auf, dass du nichts umschmeißt bei der Präsentation und dann ist gut. Aber wenn das dann Ausmaße annimmt, wo man sagt, also es ist Ideenklau, ne, dann sage ich, ja, müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Das spricht aber nicht für die Führungskraft. Die kriegt das irgendwann natürlich auch mit. Die schreiten aber nicht ein. Weil die sagen, es ist mir egal, wie die Idee hat, Hauptsache ich kann sie verwerten. Ne? Also die Führungskraft macht ja auch mit bei diesem Triangelzeug.
Ja, hatten wir ja auch schon in vorherigen Sendungen, dass diese Führungskraft sehr oft keine starken Leute neben sich haben möchte, ne? Oder unter sich haben möchte.
Ja, also, als Führungskraft immer, ja, Führung, also Führung heißt auch verführen. Vielleicht ist es mal ganz wichtig festzuhalten, eine Führungskraft Verantwortung. Also verantwortlich für das. Er ist nicht nur für Ressourcen verantwortlich, auch für Menschen, die mit ihm arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Es geht immer um das Miteinander und nicht um das Gegeneinander. Manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man sich in die Firmen anschaut, die arbeiten alle gegeneinander, also gegen alle. Also nach dem Motto wie so eine Schlacht. Das kann natürlich so nicht funktionieren. Aber ja, das ist ein Problem, wenn es irgendwann zu dolle wird, dann gehe ich halt. Aber es ist wieder eine Wahlfreiheit. Da sind wir wieder beim Leidensdruck.
Ja. Dann gehe ich aus meiner Komfortzone wieder raus
und schließe wieder meinen Kreis. Wann ist eigentlich, jetzt reicht's mir einfach. Natürlich kann ich das Gespräch suchen, sag mal, Hugo, Warum nimmst du meine
Hugo?
Ideen? Ja, fällt mir nur gerade ein, irgendwie okay. Ein Name.
Mhm.
Du Hugo, warum nimmst du meine Ideen permanent weg und sagst dem Vorgesetzten, das ist dein Sein, es stimmt doch nicht. Das kann ich natürlich tun, wenn ich mutig bin. Dann ist die Betriebstemperatur vielleicht mal ein bisschen drunter, aber das gehört mal mit dazu. Das ist wie der häusliche Frieden ab und zu auch mal sehr kalt ist. Das ist zwar eine persönliche Entscheidung, die man machen muss. Also inwieweit gehe ich da rein und bin mutig und stelle mich diesem Konflikt? Das liegt auch daran, wie ich mit selber Konflikte umgehe, ne? Nochmal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das wiederhole, alles beginnt bei einem selber. Mhm. Immer bei einem.
Und bei einem kleinen Schritt.
Und beim klitzekleinen Schritt.
Genau. Hierzu auch noch die dritte Frage, die ich rausgesucht habe. Ja, heute gibt es drei, wobei ich glaube, ich weiß deine Antwort schon. Weil wir hatten es vorhin und es passt perfekt zu dem Hauptthema, was wir heute hatten. Wie höre ich auf, mich zu vergleichen?
Indem ich es einfach nicht mehr tue. Das ist relativ einfach. Es ist interessant, ja, aber vielleicht sollten wir das bei einem gesonderten Podcast besprechen. Dieses ewige Vergleichen, dieser ewige Wettbewerb untereinander und miteinander, der führt zu gar nichts. Muss man ganz klar sagen. Also dieses, habe ich von unserem Marketing-Spezialisten gelernt, Benchmarken. Mhm. Also ein Benchmark heißt immer, ich bin der Zweite. Nein, weg von diesem Wettbewerb. Jede Person ist für sich alleine der Wettbewerb genug. Also ich reiche mir, wie das so schön heißt. Und nicht immer dieses, was hast du, was hab ich, warum kriegst du 100 Euro mehr? Das ist doch, macht man sich doch irgendwann irre. Glück oder Zufriedenheit entsteht immer im eigenen Selbstbewusstsein und nicht in einem Fremden. Und das hat mit Vergleich zu tun. Es ist wichtig, dass man aufhört zu vergleichen. Das steht in jedem, sagen wir mal, Selbsthilfehandbuch, auch in der Psychologie. Wir machen einen Vergleich, nämlich spannend. Wir vergleichen ja nur miteinander. Aber interessant ist, was dabei rauskommt. Also entweder habe ich den Vergleich, wo der eine siegt und der andere verliert. So, mehr habe ich da ja nicht. Und es hat sehr stark, vergleichen tut gerne das Ego. Mhm. Nicht das Selbst an sich. Also wenn man das mal so sagt, in dem Zusammenhang, der Ego ist dein Feind. Mhm. Der will immer alles, der will immer toll sein, der will immer die neuesten Sachen haben, der will immer toll gekleidet sein, der will immer famous sein. Also das betont er auch. Nehmt mich bitte wahr, wie ich bin, schau, ich bin so toll. Habt ihr hier gesehen, keine Ahnung, neue Frisur, neue Kappe. Ne? Und der andere sagt, ja, schön. Und was hast du davon? Psychologische Gesundheit kann man nicht kaufen. Selbstanerkennung kann man nicht kaufen. Die entsteht immer selber. Und darum ist dieses ganze Vergleichen eigentlich erstens völlig überbewertet und zweitens mal, Individuum kann man nicht vergleichen. Weil Individuum heißt unteilbar. Ich kann Unteilbares nicht vergleichen. Das geht technisch nicht, auch psychologisch nicht. Und ich glaube, das hat damit zu tun.
Und es steht ja auch im Wort drin, ne? Vergleichen, gleich,
gleich,
gleich machen.
Genau. Unbekannte Variable ist immer der Wettbewerb an sich. Obwohl wir, wie ich das so mitbekommen habe, immer im Wettbewerb stehen. Ich sage, mit wem denn? Mit wem stehen wir im Wettbewerb? Also ich stehe mit mir vielleicht selber im Wettbewerb. Also für mich, ich höre sehr oft bei unseren Kunden, ich genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht. Ich sage, welche sind denn das? Und an wen machen sie das fest? Also da mache ich einen künstlichen Vergleich auch noch, der gar nicht stattfindet.
Und, ja, und mit mir selber. Und verliere noch.
Ja,
es gibt auch Weltklasse.
Ja, und dann gibt es diesen schönen Spruch, wenn das soll zum Muss wird, dann wird perfektionistisch auf einmal gearbeitet. Weil der Vergleich lebt über den Perfektionismus. Dann sagt, brauchen wir alles nicht. Ne, mal ein bisschen zurückgehen, einfach zu sagen, wir machen schon mal langsam. Es gibt so einen alten Spruch, der heißt da, Sprüchetag, der heißt da, wenn du ein Ziel verfolgst, denk immer dran, kann was dazwischen kommen. Mhm. Also ganz einfach, kann was dazwischen kommen.
Ne? Okay, also ich merke schon, das wird sehr groß. Vielleicht sollten wir uns wirklich überlegen, einen der nächsten Podcasts über dieses Thema Vergleichen machen. Lass uns da mal ein bisschen reinarbeiten, weil ich glaube, dass es auch gut auf den Weg jetzt baut, den wir so ein bisschen eingeschlagen haben mit Scheitern, Konditivismus, heute mit der Komfortzone. Gehen wir mal einen Schritt weiter, machen wir daraus mal eine kleine Reihe. Und werden uns am 26.08. bei der nächsten Folge vom Macher und Denker mal so ein bisschen damit befassen, wie höre ich auf, ja, mich zu vergleichen, und werden da mal so ein paar praktische Tipps auch geben, zusätzlich, wie ich das schaffe, wie ich auch aus der Spirale im Kopf so ein bisschen rauskomme.
Ja, ist ganz spannend, vielleicht mein abschließender Gedanke ist. Ich habe mal gehört, ich bin so nachtragend. Das ist ja auch so ein Ding. Ich sage, wem trägst du was nach und wofür? Und wozu? Das Wort nachtragen hat was mit tragen zu tun. Und tragen tun wir immer Emotionen. Aber wohin? Das sind solche Sachen. Wir werden uns vielleicht auch mal nochmal gerade beim Wettbewerb sehr stark mit Sprache uns mal anschauen. Also letztlich, eins muss ich loswerden, etc. pp. Habe ich heute nicht gesagt.
Das ist korrekt.
Das wollte ich aber nochmal tun. Für die, die letztes Mal nicht dabei war, mögen sich bitte diese Folge nochmal anhören.
Genau, richtig. Nein, also hast du heute nicht gesagt.
Doch, so, gerade eben.
Jetzt gerade eben, ja. Also das war's von uns heute. Christoph, vielen, vielen Dank.
Ja,
es war aber heute mal wieder richtig Stimmung drin.
Erheiternd.
Erheiternd. Ja, übersteht die nächsten 3 Wochen ohne uns sehr gut. Ein bisschen Olympia ist ja noch. Ja. Christoph geht hin und wird mit seinen Sprüchen in den nächsten 3 Wochen ein paar Glückskekse befüllen. Und,
ach, stopp mal kurz. Genau, ich hab in meiner WhatsApp-Gruppe, ich hau da immer Philosophensprüche raus. Und da wurde ich letztens mal gefragt, ob die aus dem Glückskeks kommen. Dann sage ich, das kann gut sein, aber sie sind wirklich aus Philosophiegeschichten. Das ist teilweise von mir, aber ich finde das erheitern, weil ich kriege nie Reaktion. Das ist ganz lustig. Manchmal ist es sehr schwer zu lesen, das gebe ich zu. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es gibt übrigens, meine Damen und Herren, immer 3 Stück am Tag. Wir überlegen schon, die in WhatsApp-Gruppen auch zu nehmen der Firma. Müssen wir einfach mal gucken. Also manchmal ist da etwas Erhellendes auch dabei. Ne?
Muss man auch mal richtig, deshalb sage ich, ne, viel Spaß in den nächsten 3 Wochen mit deinen Glückskeksen.
Mein Glückskeksspruch.
Genau, wir hören uns am 26.08. wieder mal ein Donnerstag, der letzte Donnerstag im August. Bis dahin bleibt gesund. Wer weiß, was bis dahin auch alles Spannendes noch passiert und passiert ist. Christoph, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch und Glück auf.